Das Ziel der heutigen, des heutigen Vortrags ist eigentlich, wenn man so möchte, ein sehr latourisches. Also wenn es richtig ist, wie Latour sagt, dass Phänomene dadurch an Realität gewinnen, dass sie relationiert werden und dass sie sozusagen Beziehungen unterhalten oder Beziehungen zu anderen Dingen zuwachsen, dann möchte ich eigentlich genau das heute mit den STS tun, nämlich ich möchte versuchen, Ansätzen in den Humanities, insbesondere in der vergleichenden Literaturwissenschaft, in Verbindung zu bringen und das über den Begriff der Übersetzung, der ja sozusagen eine sehr große Rolle in den STS spielt, aber eben auch in der Komparatistik. Und ganz zum Schluss möchte ich dann außerdem auch noch versuchen, vielleicht dann wieder eine Brücke zurückzuschlagen zur Mainstream-Soziologie eventuell. Da bin ich selbst sehr gespannt, ob das gelingen wird. Aber insofern ist also das, was ich heute präsentieren möchte, tatsächlich auch ein Work in Progress. Zunächst, wie gesagt, mein Einstiegspunkt, Social Studies of Finance, Techno- und Objektkulturen. Hier sind nur sehr wenige Autoren genannt, die für dieses Feld sehr maßgeblich gewesen sind und die sozusagen ihre eigene Genealogie in der Beschäftigung mit Finanzmärkten zurückverfolgen zu den Science and Technology Studies, also beispielsweise natürlich Karin Kneutsche, Tina Wurst-Brügger, Jakob Arnoldi. Man könnte hier aber sozusagen dann auch die Liste noch weiter fortsetzen. Was hier bemerkenswert ist an diesem Ansatz, ist eben, dass letzten Endes hier mit Objekten oder mit Objektualitäten einer Weise umgegangen wird, die durchaus nicht im Widerspruch steht zu herkömmlicheren Auffassungen von Kultur oder Kulturalität. Und zwar deswegen nicht, weil hier Objekte zwar auch schon gewissermaßen in ihrer Eigenlogik thematisiert werden, aber eben auch als Objekte denen Sinn verliehen wird. Also der Begriff des epistemischen Objektes so wie er beispielsweise, oder epistemischen Dings, so wie er eben beispielsweise von Kneutsche, Tina und Brügger verwendet wird, sagt er genau das, dass also sowohl technische Objekte als auch vorgestellte Objekte, die sich abpräsentieren auf den Schirmen, vor denen die Trader sitzen, wie Sie hier in diesem Bild sehen, dass das eben Objekte sind, die quasi Sinn besitzen für die Subjekte, die davor sitzen, und zwar einen Sinn, der als postsozial bezeichnet wird, postsozial deswegen, weil es sich hier eben um Subjektivierungsweisen handelt, die nicht in intersubjektiven Beziehungen erfolgen, sondern in Beziehungen zwischen Subjekten und den Dingen, vor denen sie sich gewissermaßen finden. Insofern ist es vielleicht nicht übertrieben zu sagen, dass die Social Studies of Finance, obwohl sie sich auf die STS beziehen, dennoch sehr, sehr stark auch die klassische kulturanthropologische Tradition weiter aufrechterhalten und beispielsweise dann von den unterschiedlichen Berufsgruppen und ihren jeweiligen technosozialen Einbettungen durchaus also als Stämme hin und wieder beschreiben oder zumindest dieser Eindruck sich sehr häufig aufdrängt, also dass es eben dann quasi auf diese Weise möglich wird, beispielsweise die Objektbezüge von Tradern, von den Objektbeziehungen von Portfolio-Managern und von Analysten zu unterscheiden. Da ist jetzt gerade eine sehr interessante Dissertation in Konstanz auch zum Abschluss gekommen, in der dann eben jetzt auch sozusagen unterschiedliche Berufsgruppen in ihrer Beziehung zueinander und dann eben auch vermittelt über ihre Objektbezüge dann eben einander gegenübergestellt werden. Also mit anderen Worten, Kultur als Begriff auch durchaus in einem sehr überkommenen Sinne wird für die STS nicht per se zum Problem, wie das Beispiel der Social Studies of Finance zeigt, weil eben hier gewissermaßen Kulturalität, Objektualität, Technizität eigentlich noch recht gut zueinander passen. Und vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung dazu, wenn man sich das einmal anschaut und vielleicht dann auch mit sehr frühen kulturanthropologischen Studien vergleicht, wie beispielsweise den von Bronislaw Malinowski über die Argonauten des südlichen Pazifik, dann könnte man in der Tat auch hier gewisse Parallelen auffinden, nämlich eben beispielsweise die Frage, inwieweit die Zirkulation von Objekten dann eben einfach auch dazu beiträgt, ein bestimmtes Selbstverständnis oder eben eine bestimmte Kultur, durchaus auch eben materielle Kultur mit allen Begriffen zu konstituieren. Sehr wohl zu einem Problem wird Kultur indes bei anderen Vertretern der gegenwärtigen Science and Technology Studies, allen voran bei Bruno Latour und Andrew Pickering. Ihre empirischen und theoretischen Analysen weisen Kategorien wie Kultur, Kontext, Gesellschaft und so weiter in einer Weise zurück, die aus der Sicht der Mainstream-Soziologie zuweilen als umstürzlerisch erscheint. Diese Begriffe werden durch andere Begriffe ersetzt, deren Ziel es ist, von der Sinngeladenheit der Objekte in ihrer Beziehung zu anderen Objekten und zu Menschen endgültig vorzugelangen. Bei Latour ist es der Begriff des Objekts selbst, den er im Sinne des englischen Verbs to object interpretiert. Das Objekt ist das, was gegen seine beliebige Aufladung mit sozialem Sinn Einspruch erhebt, deswegen sozusagen nicht sinnig ist und akulturell widerständig ist. Bei Pickering kann man das Konzept der Agency beziehungsweise, wie er sagt, das Dance of Agency heranziehen, um zu vergleichbaren Einschätzungen zu gelangen. Was zählt, ist vor jeder Sinngebung, also vor jeder Kulturalität, die schiere Effektivität, also das Effekthaben von Prozessen, die sich zwischen unterschiedlichen Operatoren abspielen, und diese können eben quasi dinglich sein, die können menschlich sein, das spielt eigentlich keine Rolle. So zeigen sich die Social Studies of Finance, also in der Frage, wie sie es mit der Kultur halten, in einem etwas, also in einem uneindeutigen Licht. Denn wie man sagen könnte, sie sind zugleich Agenten der Kulturalisierung wie der Dekulturalisierung von Wissenschafts- und Techniksoziologie und sozialwissenschaftlicher Epistemologie. Und damit ist eben gemeint, dass man eben auf der einen Seite natürlich Wissensprozesse, vor allen Dingen naturwissenschaftliche Wissens- und Erkenntnisgewinnungsprozesse, als auch kulturell ja, kontextualisiert deutlich macht. Das wird eben vor allen Dingen deutlich bei der Finanzmarktsoziologie. Aber gleichzeitig eben auch, ist auch von einer Dekulturalisierung zu sprechen, weil eben zum Beispiel bei Latour oder Pickering Sinngebungsprozesse nicht nur in den Hintergrund treten, sondern gewissermaßen als eine analytisch wertvolle Referenz im Grunde genommen doch abgewertet werden. Was bedeutet das nun? Bedeutet es, dass es die Science and Technology Studies gar nicht gibt, zumindest aus der Perspektive der Frage, wohin mit Kultur, oder ist vielleicht auch die Frage falsch gestellt? Mir scheint, es könnte nützlich sein, die Perspektive umzuwenden und zu fragen, welche Folgen sich für den Kulturbegriff aus Sicht seiner Ablehnung seitens Teilen der Science and Technology Studies ergeben. Die STS befinden sich in Bezug auf die Soziologie in einer Lage, die man vielleicht als etablierte Marginalität bezeichnen könnte. Ohne zum Mainstream zu gehören, entwickeln sie Impulse, die ins Gebälk der Soziologie und Wissenschaftsgeschichte fahren und dort eben nicht länger ignorierbar sind. Und mir persönlich ist nur eine einzige weitere Konstellation im Bereich der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften bekannt, für die Ähnliches gilt, und das sind die Postcolonial Studies. Weil diese sich nämlich ebenfalls erfolgreich einer völligen Vereinnahmung durch die Literatur- und Kulturtheorie zu erwehren wussten und doch zugleich enormen Einfluss auf diese ausgeübt haben, seit den 1980er Jahren. Ich halte es allein deswegen für interessant, nach Analogien in der Art und Weise zu schauen, wie in diesen beiden Diskursen Kritik am Begriff der Kultur geübt worden ist, also sowohl einerseits in den Science and Technology Studies, auf der anderen Seite in der postkolonialen Literaturtheorie. Und verblüffenderweise liegt eine solche Analogisierung näher, als man vielleicht denken mag, denn in beiden Diskursen spielt das Konzept der Übersetzung eine wichtige Rolle bei der Zurückweisung des herkömmlichen Kulturbegriffs bzw. der herkömmlichen Kulturtheorie, und was herkömmlich meint, wird im Zuge der weiteren Ausführungen deutlich werden. In den beiden nächsten Abschnitten unternehme ich daher eine Diskussion des Begriffs der Übersetzung, zunächst bei Bruno Latour, den man in diesem Kreis eigentlich natürlich nicht einführen muss, und bei Naoki Sakai, einem der derzeit wichtigsten Vertreter der vergleichenden Literaturwissenschaft und Japanologie im englischsprachigen Raum. Am Ende des Vortrags versuche ich dann aus dieser Diskussion und Gegenüberstellung Konsequenzen für Reformulierungen der Kulturtheorie zu ziehen, die paradoxerweise vielleicht dann ohne einen starken Begriff von Kultur auskommt. Das sind aber Konsequenzen, denen ich selbst noch ein wenig verhalten gegenüberstehe, denn also wenn man in Gießen Soziologie macht und quasi gleichzeitig in unserem Graduate Center for the Study of Culture aktiv ist, ist man eigentlich kulturwissenschaftlicher Überzeugungstäter. Und es muss sozusagen schon einiges passieren, damit man Kulturbegriffe auf einer sehr fundamentalen Art und Weise in Frage stellt. Zunächst also, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, das ganze Anliegen dient letzten Endes auch dem Zweck, die Relationalität der STS zu erhöhen, sowohl mit Hinblick auf die Humanities als auch mit Hinblick dann im letzten Teil auf klassischere Konzepte innerhalb der Soziologie. Okay, zunächst zu Bruno Latour. Gegen die Übereinkunft der Modernen. Die Übereinkunft der Modernen ist ein Begriff, der aus der Hoffnung der Pandora stammt, und ich möchte hier nur ganz kurz zusammenfassen, weil, wie gesagt, Latour ja in der Tat hier vorausgesetzt werden kann. Obwohl er mittlerweile ja wieder die Begrifflichkeiten zurückgezogen hat, denke ich schon, dass man quasi hervorheben sollte, dass es ihm um Aktanten geht, statt um die Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt oder zwischen Mensch und Ding. Das heißt also, es geht zunächst eben einmal um die Effekte, die Operatoren haben, unabhängig davon, ob diese Operatoren jetzt eben mit Intention ausgestattet sind, also mit einer Intention, die sie sich im klassischen, auch durchaus philosophischen Sinne geäußert hätte. Also es geht sozusagen dann eben um die Vernetzung von Handlungsimpulsen, wenn man so möchte, und von Effekten vor allen Dingen. Die Infragestellung im Prinzip der gesamten westlichen Erkenntnistheorie gipfelt bei Latour in dem Argument, dass die Gegensetzung zwischen Konstruktion und Realität gewissermaßen eigentlich vollkommen falsch ist, und zwar deswegen, weil seiner Diagnose zufolge Dinge, Erscheinungen umso mehr Realität gewinnen, je konstruierter sie sind oder je stärker sie relationiert sind eben mit anderen Dingen. Und die Beispiele, die er selbst bringt und die aus seinen eigenen Studien kommen, die sind doch heute zum Teil schon angeklungen. Also da geht es eben einfach dann um die Stabilisierung bestimmter naturwissenschaftlicher Objekte und Erkenntnisse über diese naturwissenschaftlichen Objekte, die umso mehr Realität und umso mehr Effektivität dadurch auch gewinnen, dass sie sozusagen dann eben vernetzbar sind und relationierbar sind, beispielsweise dann zu anderen Feldern innerhalb der Naturwissenschaft, aber auch beispielsweise dann ganz materiell innerhalb der technischen Apparaturen, beispielsweise in Laboratorien. Also die Realität gewinnt ein Ding dann oder in dem Maß, in dem es eben sozusagen Konstruktionsprozessen unterliegt. Ein Schlüsselbegriff sozusagen, wie man sagen könnte, vielleicht so der Schlüsselbegriff der latourischen Ontologie ist höchstwahrscheinlich der Artikulation. Also hier geht es gewissermaßen dann eben genau um das, was ich eben gerade versucht habe zu wiederzugeben, nämlich eben je stärker ein Ding, ein Objekt, eine Erscheinung artikuliert ist, desto mehr Effekte kann sie haben, desto realer wird sie eben deswegen auch. Und diese Artikulationen sind gewissermaßen in einer assoziationstheoretischen Weise gedacht. Das heißt also, Artikulationen finden statt durch ein ganz materiell zu verstehendes Zusammentreffen von Objekten. Das kann man vielleicht immer noch mal ganz kurz zurückspringt. An diesem Beispiel, das Latour selbst bringt, sehr gut sehen, der Pedokomparator, also ein ein vergleichendes Bodenbeschaffenheitsmessinstrument, das sozusagen dann eben einfach verschiedene Dinge miteinander ganz materiell in Verbindung bringt, dadurch sozusagen dann eben auch auf einer anderen Ebene, also beispielsweise dann durch die Zeichnung, die sich unterhalb des Pedokomparators befindet, abbildbar gemacht wird. Und das ist dann eben sozusagen, das sind dann eben beispielhafte Prozesse der Artikulation und damit dann eben auch des Realitätsgewinns eben von im Prozess der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, aber auch ganz allgemein in Prozessen der, also sowohl sozialen wie auch dinglichen, wie eben auch technosozialen Welt. Also wie gesagt, Artikulation funktioniert auf einer assoziationstheoretischen Basis, und der Begriff der Übersetzung ist jetzt sozusagen ein weiterer Zentralbegriff, der in einer gewissen Weise dann eine Spezifikation von Artikulation bedeutet. Nicht ist damit gemeint ein Transfer zwischen Kontexten, also das heißt, das ist ein Übersetzungsbegriff, der definitiv nicht gewonnen wird aus sprachwissenschaftlichen Kontexten. Es geht also nicht darum, dass Objekt A aus Kontext A in Kontext B überführt wird, sondern es geht eher darum, dass eben verschiedene Aktivitätsströme oder verschiedene Effektströme sich gewissermaßen miteinander treffen und dann eben dort etwas Neues erzeugen. Und daher auch das Bild von Prinzessin Leia, die sich hier mit ihrer Wurme kurz vor einer Übersetzung befindet. In dem Sinne, das ist also ein Beispiel, das von Latour selbst stammt. Also nämlich, was passiert eigentlich, wenn ein Schuss abgefeuert wird aus einem eben aus einer Schussvorrichtung? Dann kommt es zu einer Übersetzung in dem Sinne, dass sich sozusagen dann eben ein Handlungsimpuls einer Person, eines menschlichen Aktanten quasi verbindet mit einem technischen Vermögen einer Apparatur. Und im Resultat dieser Übersetzung transformieren sich aber eben auch die beiden Dinge, weil sozusagen dann aus Prinzessin Leia potenziell eine Killerin wird und eben sozusagen aus dieser technosozialen Apparatur eine Tatwaffe unter Umständen. Ja, das heißt also, der Status dieser Dinge verändert sich in dem Sinne, in dem sie sich miteinander artikulieren und in dem Sinne, in dem sie eben hier sozusagen dann eine Übersetzungsleistung vornehmen. Es gibt aber dann doch vielleicht sozusagen, wenn auch an nicht besonders prominenter Stelle, einen Bezug auf die Linguistik und auf die Sprachtheorie. Das ist ganz interessant, weil es eine der Stellen ist, wo meines Wissens Latour am also am fokussiertesten auf Gabriel Tarte Bezug nimmt, also der ihm ja als Stichwortgeber gedient hat und als gewissermaßen theoretischer Vorläufer. Und Latour bezieht sich auf Tarte an einer Stelle, an der es um Sprache geht. Und zwar um Tartes Verständnis von Sprache und Sprechen im Kontrast zu Saussures Vorstellung von Sprache und Sprechen. Also das, was Sie unten sehen und was hier durchgestrichen ist, weil das sozusagen dann das ist, was abzulehnen ist aus der Perspektive der STS, ist eben dieses klassische zweigeteilte Modell von Langage. Also laut Saussure auf der einen Seite haben wir what the individual speaks, also das eben was Individuen, also individuelle Sprechakte, das ist auch das, was man sehen und beobachten kann. Und das, was aber Saussure eigentlich interessierte, war ja quasi die Ebene der Langue, also des Sprachsystems, auf dem eben grammatische Regeln formulierbar sind, aber vor allen Dingen Differenzregeln formulierbar sind, also in dem sich eben dann Bedeutung an bestimmten Lauten festmacht aufgrund von grundsätzlichen Differenzbeziehungen innerhalb dieses Systems. Saussure war eben hauptsächlich an dieser Ebene der Langue interessiert. Es gibt mittlerweile einen Aufsatz von Felix Keller, der argumentiert, dass trotzdem Saussure auch von Tarte inspiriert gewesen wäre. Und zwar deswegen, weil Saussure eben gesagt hätte, ja, ich bin nur an Langue interessiert, aber Langue gibt es eigentlich faktisch gar nicht. Langue lässt sich als solche nicht beobachten, sondern nur, was ich beobachten lässt, ist nur die Parole. Ne? Und das ist gewissermaßen, also in der Parole, das ist das, was sich beobachten lässt. Das ist das, was sich sozusagen auch in der Differenz konstituiert von einer allgemeinen Norm. Da wird dann gewissermaßen die Spur Tarts bei Saussure sichtbar. Aber egal, für Latour ist vor allen Dingen wichtig, dass laut Tarte Sprechen als Produktion von Differenz gewissermaßen dann eben angesehen werden kann. Das heißt, es geht also beim Sprechen nicht um die um das Exekutieren von allgemeinen sprachlichen Regeln, die systemisch dargestellt werden können, sondern es geht im Gegenteil darum, dass in jedem einzelnen Sprechakt Differenzen erzeugt werden. Also weil beispielsweise jeder dann doch Worte etwas anders ausspricht, weil vielleicht irgendwie nicht jeder teilweise auch Grammatik ein wenig anders benutzt. Insofern gibt es Sprache eigentlich nur als konstante Produktion von Differenz. Und das ist eigentlich im Grunde genommen dann auch der Punkt, an dem sich Latour auf Tarte bezieht, in dem Sinne, dass im Grunde genommen, genau wie Sprechen, eine ständige Produktion von Differenz, eine ständige Innovation ist auch in Tarte begriffen, so ist eben dann objektual-soziale Praxis eben eine ständige Übersetzung, in dem Sinne, dass eben ständig Artikulationen stattfinden, die unterschiedliche Dinge miteinander zusammendringen. Was ich hiermit nur zeigen wollte, ist, dass es an einer interessanten Stelle bei Latour, wie ich finde, eben dann doch diese Bezugnahme auf die Sprachtheorie und die Sprechakttheorie gibt und sozusagen das Ganze dann wieder mit dem Begriff der Übersetzung in Verbindung gebracht wird. Und das bildet meiner Ansicht nach eigentlich eine ganz gute Brücke zu dem Teil, der eben jetzt folgt und wo ich dann eben versuchen möchte, hierzu in Beziehung zu setzen, jüngere Ansätze in der vergleichenden Literaturwissenschaft, die ganz ähnlich argumentieren. Und hier geht es eben um, wie gesagt, vor allen Dingen dann die Arbeiten von Naoki Sakai, der demzufolge Übersetzung als Adressierung verstanden werden sollte. Also Übersetzung nicht im Sinne einer Übertragung von Bedeutung von einem Sprachsystem oder einer Kultur in eine andere Kultur, sondern Übersetzung als ein Akt der Adressierung, das heißt also ein Akt, in dem gewissermaßen dann eben beispielsweise ein Sprecher einen anderen Sprecher anspricht. Allerdings ist das ja zunächst einmal ein etwas kontraintuitives Verständnis von Übersetzung und das hängt vor allen Dingen, Sakai zufolge, damit zusammen, dass sich in der westlichen Moderne und vor allen Dingen auch in der kolonial informierten Moderne sozusagen eben eine bestimmte Sichtweise auf Übersetzung etabliert hätte, die eben Sakai Homolingual Address nennt. Und das ist genau dieses klassische Verständnis von Übersetzung, das man meistens eben vorfindet, nämlich wir haben Sprache A oder Kultur A, Sprache B oder Kultur B und dann gibt es sozusagen dann einen Transferprozess, der kann dann als mehr oder gelungen betrachtet werden, als mehr oder minder adäquat oder angemessen. Und es gibt dann eben außerdem noch die Figur des Übersetzers, die sehen Sie hier. Das ist eine wunderschöne Grafik gewesen, die ich im Internet gefunden habe. Und Sie sehen hier gewissermaßen den oder die Übersetzerin, die das Wort Text aus dem Ungarischen, wo es eben Szöveg heißt, dann eben in das Englische, Deutsche oder sonst, oder Französisch, Französisch ist es nicht, aber also jedenfalls quasi in eine, also das eine Kultur- und Sprachbündel in das andere Kultur- und Sprachbündel überführt und dazwischen haben wir eben dann diese Figur des Übersetzers. Und das ist eben sozusagen dann das Paradebeispiel für eine homolinguale Übersetzung, denn letzten Endes findet hier tatsächlich nicht ein Transfer von Bedeutung statt, sondern es findet eine Konstruktion von homogener Kulturalität statt, auf beiden Seiten des Schreibtisches gewissermaßen. Also und insofern lässt sich dann Übersetzung aus dieser Perspektive, die natürlich eine dekonstruktivistische ist, auch nicht als ein verstehender Akt, als ein hermeneutischer Akt begreifen, sondern die angebliche Hermeneutik des Akts verschleiert tatsächlich seine Konstruktivität in dem Sinne, dass eben durch die Figur des Übersetzers und durch die Praxis des Übersetzens tatsächlich auf der symbolischen Ebene zwei unterschiedliche in sich geschlossene Sprachen oder Kulturen erzeugt werden. Das ist sozusagen das, was Sakai als Homolingual Address bezeichnet und was er, wie gesagt, dann eben auch mit kolonialen Strukturen in Verbindung bringt. Sein Eintrittsort, sein empirischer Eintrittsort sozusagen sind Prozesse der Erfindung der japanischen Nationalsprache im 18. Jahrhundert durch Prozesse der Übersetzung aus dem Mandarin-Chinesischen. Das heißt also, sein Argument ist, die Nationalsprachen differenzieren sich aus in Akten der Übersetzung, weil sozusagen es erst dann plausibel wird, von kulturell geschlossenen und sprachlich geschlossenen Containern auszugehen. Dem steht die Heterolingual Address als anderer Modus gegenüber und ich sollte ja noch sagen, dass es sich hier eben nicht nur gewissermaßen um unterschiedliche, wie man sagen könnte, Idealtypen handelt von Übersetzung, sondern gleichzeitig um unterschiedliche epistemische Modi von Übersetzung, weil mit diesen beiden Verständnissen von Übersetzung unterschiedliche Dinge vorstellbar werden. Also mit dem ersten Modus wird vor allen Dingen eben vorstellbar, dass Kultur in sich geschlossen ist und in gewissermaßen, dass diese Container einander gegenüberstehen und eben in irgendeiner Form dann miteinander in Verbindung gebracht werden müssen. Bei Heterolingual Address wird gewissermaßen ein ganz anderes Register aufgerufen, also ein anderes epistemisches Register, das mit dem Akt der Übersetzung in Verbindung gebracht werden kann und das ist ein Register der Sozialität oder Sociality, wie Sakai sagt. Und Sie merken schon, es mehren sich gewissermaßen die Ähnlichkeiten zur ANT in einer gewissen Weise. Oder durchaus auch zur Finanzmarktsoziologie. Das heißt also, hier wird Übersetzung als eine Praxis, als eine soziale Praxis allerdings dann erstmal begriffen, in der vor allen Dingen eines geschieht, Sprecher oder Sprecherinnen treten aus ihrer Sprache, ihrem Kontext, ihrer Kultur heraus und versuchen sich verständlich zu machen. Also wie in diesem Beispiel etwa mit Händen und Füßen. Das bedeutet also, Übersetzung ist erstmal gewissermaßen ein Akt der Adressierung, das heißt, man spricht jemand anderem an, man versucht sich sozusagen verständlich zu machen, und zwar nicht als Exemplar seiner oder ihrer Kultur, sondern tatsächlich in der ganzen Partikularität der Situation. Das heißt also, es ist letzten Endes ein situatives Verständnis von Übersetzung, demzufolge Sakai dann eben auch argumentiert, dass gewissermaßen jeglicher Kulturalität die Sozialität vorangehe. Ja, das heißt also, wir haben sozusagen erst in diesem Paradigma dann eben die Situation der Ansprache und dann kann sich vielleicht im Laufe dann des Gesprächs, je nachdem wie es verläuft, dann auch der Eindruck einstellen, dass die beiden Akteure unterschiedlichen Kulturen, Sprachen oder Kontexten oder was auch immer angehören. Aber zunächst einmal ist sozusagen dann die vorgelagerte Ebene die der Differenz zwischen dem Sprecher, Sprecherin und eben dann ihrer Sprache, Kontext oder Kultur. Und es ist, finde ich, überhaupt nicht schwierig, das Ganze auch auf technosoziale Arrangements zu übertragen. Das kann man sozusagen einmal durchspielen, wenn man möchte. Also hier wird jetzt nicht nach dem Weg gefragt, sondern hier wird sozusagen, beziehungsweise es wird nicht ein anderer Mensch nach dem Weg gefragt, sondern es wird ein System nach dem Weg gefragt, das ist ein Navi. Und also das ist vielleicht dann eben einfach sozusagen eine Frage dann auch der, also ein Gedankenexperiment wert, inwieweit man eine solche Interaktion eine solche Situation, in der also sozusagen unterschiedliche Aktanten miteinander in Berührung kommen und dann im Endeffekt das dazu führt, dass das Auto irgendwo hinfährt. Also inwieweit man das tatsächlich auch als einen Akt der Übersetzung begreifen kann. Also und zwar Übersetzung durchaus im Sinne der Heterolingual Address. Also dass man sich im Grunde genommen gegenübertritt, nicht in einer Weise, die versucht, die Andersartigkeit und die Kulturalität des anderen zu verstehen, sondern man will irgendwie ans Ziel kommen. Ne? Und insofern ist dann quasi die Adressierung eines anderen Menschen, den man nach dem Weg fragt, und die Adressierung eines Computers, den man nach dem Weg fragt, nicht quasi rigoros voneinander unterscheidbar. In beiden Fällen haben wir es mit einer Adressierung zu tun, die quasi auf hermeneutische Tiefenansprüche verzichtet, ohne dieses auskommt, nicht auf ein wechselseitiges Verstehen, das Durchdringen sozusagen dann eben angelegt ist. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wohin führt jetzt dieses Nebeneinanderstellen einer radikalen Kritik der Sozialwissenschaften und einer radikalen Kritik der Kulturwissenschaften? Also weil bei Sakai ist es ja sehr deutlich geworden, dass wir auch hier eine radikale Kritik von Containerkonzepten, holistischen Konzepten von Kultur wir vorfinden. Die Gemeinsamkeiten beider Kritiken sind nicht zu übersehen. In erstaunlicher Ähnlichkeit, aber ohne dass sie bislang aufeinander Bezug nehmen, weist die STS-Kritik wie auch die postkoloniale Übersetzungstheorie die analytische Gangbarkeit der Annahme präexistenter Kontexte, Sprachen, Kulturen oder Strukturen zurück. Eine solche Annahme ist allenfalls duldbar als ein empirisches Phänomen, das dekonstruiert werden muss, worauf sowohl Latour wie Sakai einiges an Energie aufwenden. Auf diese Weise positioniert sich, wie man sagen könnte, ein neuer Materialismus gegenüber der Metaphorität oder auch Metonymität in der Kulturanalyse. Es geht also nicht mehr um theoretische Vorannahmen der Beziehungen zwischen Teil und Ganzem, zwischen Exemplar und Essenz oder zwischen Signifiant und Signifié, sondern um die tatsächlich statthabenden Zusammentreffen. Diese werden so zur Bezugsgröße von Kulturtheorie und lösen die zeichenförmigen Beziehungen zwischen Artikulation und dahinterstehenden kulturellen Kontexten ab. Und in einem letzten Schritt möchte ich nun vielleicht erstaunlicherweise das mit dem Begriff der Norm in Verbindung bringen. Man kann nämlich, wie ich denke, diese analytische Grundgeste mit dem Begriff Encounter in Verbindung bringen, wie ihn Irving Goffman gebraucht hat. Ein Encounter, das deutsche Wort Begegnung sollte man hier nicht verwenden, es transportiert so viel Pathos, deswegen eher Zusammentreffen. Ein solches Zusammentreffen also verläuft Goffman zufolge für Akteure in einer erwartbaren Weise, weil sie unterstellen können, dass ihre Gegenüber bestimmte Normen oder Konventionen beachten. Diese Normen aber sind durchaus nicht identisch mit tiefen und festen Überzeugungen, mit Glaubenssätzen, mit Weltanschauungen, also mit Kulturalität. Es handelt sich bei ihnen eben nicht um Kultur, sondern um Konvention. Damit hängt es zusammen, dass Akteure auch dann ihren Weg durch die Welt finden, wenn sie nicht wissen, was ihre Gegenüber jeweils wollen, meinen oder bezwecken. Die Firnis der Sozialität ermöglicht es, miteinander auszukommen, ohne sich wechselseitig in einem emphatischen Sinne zu verstehen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Anschlussstelle an einige wirklich zentrale Punkte, sowohl bei der STS als auch bei Sakai, nämlich dieses Miteinander auskommen oder dieses einander sozusagen ansprechen, dieses einander adressieren, ohne dass damit der Anspruch verbunden ist, dass eine hermeneutische Durchdringung ein tiefes Verstehen stattzufinden hat. Encounters sind dementsprechend nach Goffman ohne hermeneutischen Anspruch zu analysieren, weil auch die Subjekte und vielleicht zu ergänzen wäre auch die Objekte, die sich hier begegnen, einen solchen Anspruch nicht haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass man auf sozusagen vollkommen davon absehen müsste, jetzt zu versuchen, hieraus eine kulturtheoretische Generalisierung oder theoretisch-analytische Verdichtung zu gewinnen, also, sondern es bedeutet zunächst einmal nur, dass ein Kulturverständnis im hermeneutischen Sinne hier offensichtlich stark in Frage gestellt ist. Und wenn man jetzt eben die soziologische Tradition nach Begriffen absucht, die Generalisierung ohne Bezug auf Hermeneutik zu Wege bringen, so stößt man unweigerlich, wie ich finde, auf den Begriff der Norm und damit eben beispielsweise auf Goffman, aber warum auch nicht auf Parsons oder Durkheim. Kann man aber tatsächlich angesichts der Kritiken, die gerade an Durkheim nicht nur durch die STS, sondern auch durch die Ethnomethodologie geübt worden sind, also kann man vor diesem Hintergrund zu einem klassischen Verständnis der Norm als Verhaltensregel zurückkehren? Es könnte immerhin möglich sein, den Begriff der Norm kulturtheoretisch und auch in Richtung STS auszuweiten. Deswegen kurz Norm laut Durkheim. Sie zeichnet sich laut Durkheim durch ihre Kollektivität aus, das heißt dadurch, dass sie durch individuelle Übertretung nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Dennoch ist sie deswegen nicht unveränderlich, häufen sich die individuellen Abweichungen und nehmen damit einen kollektiven Charakter an, ihrerseits transformieren sich Normen. Klassisches Beispiel, sobald 51% der Sprecher einer Sprache eine sprachliche Regel nicht beachten, gerät sie außer Kraft. Wie nun lässt sich dieses Verständnis von Norm à la Durkheim auf die STS beziehen? Der Begriff Norm spielt, wie ich glaube, gerade und auch in technosozialen Zusammenhängen eine wichtige Rolle. Im Spiel hierbei sind beispielsweise statistische Normwerte, technische Gebrauchsnormen und als normal unterstellte technosoziale Operationsweisen, eben der technosoziale Normalbetrieb. Hier geht es somit um Regelmäßigkeiten, mit Ausnahmen natürlich. Also es geht weder um naturwissenschaftliche Gesetze, das ist ja genau das, was die STS nicht akzeptiert, aber es geht eben auch nicht um die Ergründung der Kulturalität, also des Deep Play sozusagen, eben eines Erkenntnisvorganges oder eines Beschreibungsvorganges. In ihrem Ursprung haben sich die STS, damals noch Sociology of Scientific Knowledge genannt, sehr wohl mit der Entstehung naturwissenschaftlicher Normen befasst, denn es ging hier um die Rekonstruktion der Prozesse, die zu stabilen, belastbaren und damit auch nicht durch individuelle Abweichungen irritierbaren Ergebnissen führten. Ich glaube, genau das meint die Artikulation bei Latour, dass wir es hier eben zu tun haben, gewissermaßen mit einer Stabilität, die aber nicht Ausschließlichkeit meint. Es geht ja gerade nicht um Naturgesetzlichkeit. Vielleicht ist es somit nicht übertrieben zu sagen, dass das Programm der Sociology of Scientific Knowledge implizit darin bestand, die Idee unabänderlicher Naturgesetze, die der Entdeckung harren, durch das Konzept von Erkenntnisstabilisierung zu ersetzen, die stärkere Ähnlichkeit mit einer normativen als mit einer faktischen Ordnung aufweisen. Mit dem gewichtigen Unterschied allerdings, dass nun auch den Dingen das Vermögen zugestanden wurde, über die Geltung solchen Wissens mitzuentscheiden. Sie können eben Object widersprechen. Viele gegenwärtige Analysen in den SDS liegen jedoch, soweit ich sehe, oftmals implizite Annahmen über ein regelrechtes bzw. ein normales Funktionieren technosozialer Agentschaften zugrunde, also sozusagen der Normalbetrieb. Das sieht man besonders deutlich an der Finanzmarktforschung, also innerhalb der STS, deren Stoßrichtung im Moment hauptsächlich darin besteht, die normalen Abläufe an Finanzmärkten zu rekonstruieren und die vermutlich deswegen bislang wenig zu krisenhaften Erscheinungen zu sagen haben. Ich bin nicht genügend im Bilde über alle anderen empirischen Felder der STS-Forschung, um diese Einschätzung generalisieren zu können, und deswegen formuliere ich das als Frage an Sie. Welche Rolle spielen Normunterstellungen bei der STS-Analyse technosozialer Prozesse? Welche Bedeutung kommt Normabweichungen zu, also Zusammenbrüchen von Kommunikationsnetzen, Trojanern, Fehlfunktionen von Hardware, Software und Wetware und schlicht Störungen, Unfällen und Katastrophen? Liefern uns diese Abweichungen von wissenschaftlichen und technosozialen Normalbetrieb, die wenig bis nichts mit hermeneutischen Missverständnissen zu tun haben, Hinweise auf eine Kulturtheorie? Ich komme zum Ende. Der Charme des Begriffs der Norm als Vehikel der kulturtheoretischen Generalisierung besteht somit in verschiedenen Punkten. Erstens vermeidet er eine Festlegung der Geltungsmöglichkeit auf eine Realität da draußen, weil er jede Geltung als spezifisch stabilisierte Geltung begreift. Zugleich lässt er Raum für Ausnahmen und damit die Subsumptionslogik von Kultur und Exemplar hinter sich. Drittens sorgt er dafür, dass die Realität der Norm aus der Perspektive der tolerierbaren Abweichung von ihr rekonstruierbar wird. Und viertens ist mit Goffman eine Norm im Sinne einer Konvention und nicht als ein allem vorgängiges kulturelles Bedeutungssystem zu begreifen. Also mit anderen Worten, das Argument, das ich gerne diskutieren möchte, ist eben einfach, dass der Begriff Norm vielleicht es erlaubt, sowohl gewissermaßen den Abstand von den Naturwissenschaften zu wahren, die sehr wichtig sind für die STS, aber eben auch gleichzeitig gewissermaßen dann auf eine Distanz zu wahren, eben von kulturalistischen Deutungsweisen, die eben in den Kulturwissenschaften sehr häufig dann doch anzutreffen sind. Die Technowissenschaften kennen Begriffe wie lernende Systeme, Fehlertoleranz, Notfallroutinen, Firewalls und so weiter. Hierbei geht es, denke ich, um nichts anderes als um das Prozessieren von Normabweichungen und um ihre Einschätzung in Bezug auf die Aufrechterhaltung einer Norm. Dasselbe trifft etwa auf Risikomodellierungen zu, die im Versicherungsgewerbe, auf Finanzmärkten, in der Epidemiologie und in der nationalen Gefahrenabwehr zum Einsatz kommen. Immer geht es um die Frage, welche Abweichungen operative Routinen vertragen und ab welchem Abweichungsgrad sie remodelliert und rekonfiguriert werden. Und die Normsetzer sind eben nicht nur menschliche Akteure, sondern auch technische Dinge, wie etwa automatisierte Rechenroutinen. Ich denke, damit bin ich am Ende angelangt. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Applaus